meine Lieblingsspiele erzählen alle einen Plot.
Es ist geil, Atmosphäre zu erschaffen.
Das geht leider nicht. Das geht leider nicht.
Spielen wie im Kino, wie so ein Film und so.
Hä? Was hat er jetzt gesagt?
In dem Film stellt sich dir die Frage nie.
Entdecke in den Staubkorn ein Universum.
Hä? Was hat er jetzt gesagt?
Eine Mischung aus redaktioneller Erfahrung und Malen nach Zahlen.
Und du bin ich Gott.
Der Esel bewegt sich nur, wenn die Mohrrübe da ist.
Das geht leider nicht. Das geht leider nicht.
So, die dumme Sau muss tot.
Manche Leute fragen sich, warum kriegen so viele Spiele so eine gute Wertung? Weil die Qualität der Spiele in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Die Branche hat investiert deutlich mehr Geld. Große Spiele kosten so viel wie große Hollywood-Produktionen von Filmen.
Aber was genau macht Spiele so teuer? Und was unterscheidet sie von Filmen? Wie motiviert man den Spieler, einer Story bis zum Abspann zu folgen? Wie werden PC-Spiele von Kritikern bewertet? Wie wird darauf Einfluss genommen? Und wie passt eigentlich Goethe in das Ganze? Im Sommer 2012 erscheint das Point-and-Click-Adventure Geheimakte 3. Für dessen Story wurde eigens ein Team von Autoren engagiert. Ein Novum in Deutschland. Dirk Ahner ist einer von ihnen. Zusammen mit zwei Kollegen war er für die Geschichte des Spiels verantwortlich.
Es ist eine ganz spannende Art, neu über eine Geschichte nachzudenken, weil du halt nicht linear erzählen darfst, sondern nonlinear. Also du wirklich auch den Spieler mit einbeziehen musst in Gedanken. Und das ist wirklich fürs Erzählen eine fundamentale Nummer. Also du kannst nicht stringent erzählen, du kannst nicht Emotionen so aufbauen, wie wir es jetzt gewohnt sind.
Ahner selbst spielte schon seit jungen Jahren gerne PC-Spiele. Das hat sich bis heute erhalten, auch wenn ihm neben Familie und Beruf nicht mehr so viel Zeit dafür bleibt. Eines jedoch zieht ihn immer wieder zurück. Eine gute Story.
Das ist die Hauptmotivation, warum ich überhaupt noch Computerspiele spiele. Natürlich Zerstreuung und tolle Grafik und diese Dinge, das ist alles wichtig, aber meine Lieblingsspiele erzählen alle einen Plot. Und da will ich wissen, wie es weitergeht. Und das zieht mich dann auch über Längen und Schwierigkeiten hinweg.
Dass eine gute Story wichtige Zutat für ein Spiel ist, weiß auch Björn Pankratz. Nach abgeschlossenem Studium der Physik und Chemie landete er letztendlich bei dem jungen Essener Spielstudio Piranha Bytes. Nach Mitarbeit am Rollenspielklassiker Gothic zeichnete Pankratz von nun an verantwortlich für Story und Dialoge der Serie.
Die einfachste Geschichte, die mir einfällt, ist irgendwie, einem Held wird die Familie umgebracht und der Bösewicht reitet in den Sonnenuntergang und ich muss hinterher. Das ist die einfachste Form der Geschichte. Die ist natürlich nicht sonderlich innovativ, aber sie ist zumindest nachvollziehbar für den Spieler und dann weiß ich auf jeden Fall, so, die dumme Sau muss tot.
Aber was nutzt die beste Geschichte, wenn man den Spieler nicht motivieren kann, ihr zu folgen?
Ich sage immer, das ist immer die rote Mohrrübe, ja, die so einem Esel hinterherläuft an einer Angel, irgendwie wenn man auf dem Esel sitzt. Der Esel bewegt sich nur, wenn die Mohrrübe da ist. Wenn die Mohrrübe nicht mehr da ist, das heißt also, wofür mache ich den Mist eigentlich? Wofür schnetzel ich mich durch Horden von Monstern? Warum muss ich mir diese Dialoge anhören? Berührt mich das emotional überhaupt, was ich da mache? Warum mache ich das?
Neben einer guten Handlung benötigt man also noch eine weitere Zutat, um zu fesseln. Dass das im Computerspiel wie auch im Film gilt, berichtet uns Stefan Fischer. Der Drehbuchautor lernte dies, als ihm sein damaliger Lehrer den Goethe absprach.
Und dann habe ich gefragt, was fehlt mir zu Goethe? Atmosphäre erschaffen. Und ich, was ist das, Atmosphäre erschaffen? Okay, ich gehe in eine Welt hinein und stelle mir das alles vor. Und mache die Augen zu und dann bin ich in diesem Raum. Dann bin ich in diesem Staubkorn. Entdecke in den Staubkorn ein Universum. Und da bin ich Gott. Wie jeder Autor. Für seine Geschichten ist er Gott. Ich kann bestimmen, wie ich will.
Eine gute Geschichte und dichte Atmosphäre also. So weit, so gut. Ein fertiges Spiel hält man damit jedoch freilich nicht in Händen. Drehbuchautor Dirk Ahner über seine Arbeit beim Adventure Geheimakte 3.
Wenn dann das ganze Gerüst steht, Plot und Rätsel, sind dann die Dialoge. Also das ist quasi das, was eigentlich als letztes kommt.
Dialoge erwecken Charaktere zum Leben und ermöglichen dem Spieler, direkt Einfluss auf sein virtuelles Umfeld zu nehmen. Um jedoch einen glaubhaften Dialog schreiben zu können, benötigt es ein gewisses Maß an Vorarbeit.
Einen Dialog zu schreiben, ohne ein Stück Level zu haben, wo eine Figur vor dir steht, die ein gewisses Umfeld hat, ist sehr schwierig. Das heißt also, da muss man gut raten.
Was ein Charakter zu erzählen hat, hängt ganz davon ab, wie er im Spielgeschehen angesiedelt ist. Björn Pankratz unterstreicht dabei, dass jeder Charakter für den Spieler eine gewisse Funktion haben sollte.
Dann steht er dann da und was hat er für ein Problem, was hat er für eine Intention, wo will der hin, will der vielleicht gar nichts, ja? Wenn er nichts will, dann ist er unspannend, dann kannst du mit dem nicht spielen. Das heißt also, er hat immer irgendein Problem. Und somit ist das dann auch für den Spieler nachvollziehbar, warum er etwas tut. Das ist immer das Wichtigste, wenn du einen Dialog schreibst. Das heißt, wenn so ein Typ vor dir steht und irgendwie völlig unplausibel irgendwelchen Quatsch erzählt, wo du dann sagst, was hat er jetzt gesagt, dann ist das kein guter Dialog.
Ein guter Dialog wird besonders bei einem Genre der PC-Spiele wichtig, beim Point-and-Click-Adventure. Hier erteilt man der Spielfigur nur per Mausklick Befehle. Diese werden dann entweder ausgeführt oder vom Protagonisten kommentiert. Die meisten Informationen erhält der Spieler also über die Sprachebene. Und weil man nicht immer dasselbe hören möchte, waren auch hier Dirk Ahner und seine Kollegen bei Geheimakte 3 gefordert.
Das muss halt alles originell sein irgendwie. Dieses, was früher bei Adventures so war, du hast was angeklickt und die Figur sagt immer nur, das geht leider nicht, das geht leider nicht, das geht leider nicht. Das dürfen wir, wollen wir auch nicht, ja, weil da kriegst du ja die Krise.
Ähnlich wie die Story sind auch die Dialoge im Spiel nicht linear. Meist kann der Spieler seine Antwort aus verschiedenen vorgegebenen Möglichkeiten auswählen. Die Dialoge waren also nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ eine echte Herausforderung für das Autorenteam.
Und da hast du quasi eine Excel-Tabelle, steht dann wirklich da, welche Figur was sagt, in welchem Zusammenhang. Ich glaube, es sind 12.000, 13.000, 14.000 Dialogzeilen, die da anfallen bei Geheimakte 3.
Um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, auf den Ablauf einer Geschichte Einfluss zu nehmen, werden Story und Dialog also nicht linear gestaltet. Ein elementarer Vorteil gegenüber dem Film, dass es sich dabei möglicherweise nur um Scheinentscheidungen handelt, wird durch geschickte Gestaltung der Dialoge kaschiert. Ahner, der zuvor nur als Drehbuchautor beim Film arbeitete, lernte deswegen, wie man einen Spieler geschickt durch Handlung und Szenen navigiert.
Du kannst einen Spieler nicht in einen Adventure-Raum schicken, also du kommst in einen neuen Raum und der Spieler hat keine Aufgabe. Das geht nicht. Du musst eine klare Aufgabe definieren. Ich muss jetzt irgendwie die Information XY finden, die muss hier irgendwo versteckt sein. So, und dann weiß der Spieler, ich muss jetzt den Safe suchen. Oder da ist eine kaputte Brücke, die muss ich jetzt aufbauen. Also eine konkrete Zielsetzung, die musst du ihm geben am Anfang. In dem Film stellt sich dir die Frage nie. Es ist eine klare Abfolge der Ereignisse. Und bei dem Game, du klickst einfach wild rum und irgendwann stellt sich Frust oder Langeweile ein, das geht einfach nicht.
Und mit wem unterhält man sich in all den Dialogen? Mit Nebenrollen und Komparsen, den sogenannten Nichtspielercharakteren. Auf Englisch und kurz NPCs. Gerade bei Rollenspielen und Adventures sind solche Nebencharaktere unerlässlich, um die Handlung voranzutreiben. Die Entwickler weisen diesen Akteuren zahlreiche Parameter zu, damit sie möglichst lebendig und glaubhaft wirken.
Ist das ein Grummelzwerg oder ist das ein lustiger Typ oder ist das irgendwie der heroische Boss-Typ oder so oder ist das das Arschloch? Also ne, irgendein Charakter, dann muss er noch irgendwie, an welcher Stelle des Spiels begegnet er dir? Welche Dinge habe ich für dich? Wie wichtig bin ich für den Spieler? Bemerkt er mich überhaupt? Und. Also tausend Sachen, die man berücksichtigen muss, was nicht nur alleine der Dialog trägt, sondern das Gesamtpaket NPC. Das muss stimmen. Darum geht es bei Computerspielen, dass man eine Figur spielt, in die man sich reinversetzen kann.
Und was macht den wichtigsten Akteur im ganzen Stück aus? Dem Protagonisten? Drehbuchautor Stefan Fischer weiß mehr.
Und die Hauptfigur ist für mich, der stark ist und Konflikte durch seine innere Kraft lösen kann. Ja? Und dann einen Plot zu finden. Was will er? Was will er erreichen?
Ist die Handlung geschrieben und die Dialoge aufgenommen? Sind die Charaktere ausgereift sowie die Programmierarbeit geleistet? Geht es mit großen Schritten Richtung Veröffentlichung des Spiels? Dann muss sich das Produkt auf dem Markt bewähren. Das Publikum ist streng, denn die Messlatte hängt hoch. Teure amerikanische Produktionen zeigen, wo es langgeht, auf dem mittlerweile riesigen Feld der PC-Spiele. Damit man als Kunde dennoch nicht den Überblick verliert, berichten Fachmagazine regelmäßig über Neuerscheinungen und bewerten deren Potenzial und Spielspaß. Simon Fistrich ist leitender Online-Redakteur der Computec Media AG und berichtet von seinen Auswahlkriterien.
Da gibt es ja diverse Tools, da gibt es irgendwelche Statistiken. Was sind so die Themen, worüber reden die Leute bei uns in den Foren? Was sind so die Themen, die die Leute bewegen? Es gibt Verkaufszahlen. Und wir gucken natürlich auf das Hype-Meter. Du schaust dann halt einfach nach Themen, die auch in der Vergangenheit funktioniert haben. Und dann kommt, wie gesagt, redaktionelle Erfahrung. Es ist einfach eine Mischung aus redaktioneller Erfahrung und Malen nach Zahlen. Wenn ich einen Text schreibe, dann möchte ich ganz gerne, dass der Leser rausfindet, wie sich ein Spiel anfühlt. Also ich gehe da immer so dran, wenn ich einem Kumpel erzählen würde, was in dem Spiel jetzt passiert, dann genauso schreibe ich das dann einfach. Schreibe es einfach runter. Versuche das dann möglichst witzig zu machen und unterhaltsam.
Damit es nicht der Spott ist, der die Leser unterhält, achten die Spieleentwickler von vornherein auf die Qualität ihres Produktes. Bei Piranha Bytes legt Björn Pankratz dabei Wert auf die Meinung seiner Kollegen.
Man muss sich vor allen, die hier arbeiten, verantworten, weil jeder seine Meinung hat dazu und sie auch äußern möchte. So, ja, da kann man ruhig der Meinung sein, aber ich finde die Geschichte cool. Wenn 5 Leute, die hier rumspringen und sagen, das ist der letzte Scheiß, dann ist das der letzte Scheiß. Da kann man sich eigentlich schon ziemlich drauf verlassen, sage ich jetzt mal.
Während die Entwickler daran arbeiten, das Spiel möglichst unterhaltsam zu gestalten, legt der Publisher besonderen Wert darauf, es vermarkten zu können. Dabei sind die Prioritäten nicht zwangsläufig dieselben.
Dem Publisher sind die Geschichten, die wir erzählen, oder die Story, eigentlich nicht so wichtig. Dem Publisher ist wichtig, dass man nach außen hin etwas zeigen kann, was toll aussieht, ne, was man sich merkt.
Auffallen heißt die oberste Devise. Denn der Spielemarkt ist mittlerweile riesig. Wer da nichts Außergewöhnliches anbietet, hat schlechte Karten.
Wenn du jetzt in einem normalen Wettbewerb antrittst, dann werden gewisse Standards einfach erwartet. Und wenn du das nicht hast, dann musst du sowas machen, was jetzt wirklich visuell außergewöhnlich ist oder experimentell ist. Also du brauchst immer wirklich auch Verkaufsargumente und in der Regel ist es natürlich die Qualität, die Spieler heutzutage erwarten. Auch eine grafische Qualität. Also bei Shootern zum Beispiel ist Grafik ein Riesenthema.
Aufwendig produzierte Spiele verkaufen sich gut. Dabei haben sich bereits einige Genres etabliert, die gut ankommen. Das beobachtet auch Simon Fistrich.
Die großen Action-Titel, das sind die Dinger. Dann natürlich auch so Rollenspiele. Also gerade diese bombastische Inszenierung, die wir heute haben, also diese Hollywood-Inszenierung, spielen wie im Kino, wie so ein Film und so. Das ist halt Action-Spiele.
Wie Kinofilme versuchen auch Spiele Aufmerksamkeit zu erregen. Die Entwickler erschaffen einzigartige Spielinhalte, wie zum Beispiel außergewöhnliche Kreaturen. Die Fantasie der Spieleentwickler wird dabei nur durch das Budget begrenzt.
Da ist natürlich dann irgendwo auch die Geldbremse, dass man irgendwas vom goldenen Shadow Beast auf der Insel Tralala und irgendwie was weiß ich, dem roten Drachen in der Festung Buxtehude, kannst du irgendwann nicht, du kriegst nur eins von den beiden, du kriegst nur das goldene Shadow Beast, weil der Drache ist zu teuer.
Dabei werden manche Inhalte während der Entwicklung groß angekündigt, die später aus dem Spiel gestrichen werden. So kommt es um einzelne Spiele hin und wieder zu Hypes, die nach der Veröffentlichung schlicht unerfüllt bleiben.
Aber dann kriegst du das fertige Spiel auf den Tisch und merkst, Moment, das spielt sich ja jetzt doch ganz anders und ist langweilig und so weiter. Aber du kannst es nicht verhindern, dass Hypes aufgebaut werden. Das gehört einfach dazu. Also ich meine, wenn ein Spiel einen guten Eindruck macht, warum sollte ich dann nicht schreiben, es macht einen guten Eindruck?
Der gute Eindruck bei den Kritikern ist den Publishern natürlich besonders wichtig. Denn deren Artikel beeinflussen letztlich den Erfolg des Spieles. Böse Zungen behaupten sogar, es gäbe gekaufte Artikel.
Ob die Publisher versuchen, uns umzustimmen? Selbstverständlich. Die rufen hier an und sagen, hey, wie findest du das? Die schicken uns ja, wenn sie uns einladen auf Termine, dann möchten sie uns natürlich einen sehr angenehmen Aufenthalt machen. Es gibt ein journalistisches Gewissen, bilde ich mir ein. Und ich hoffe, das haben die meisten. Und ich hoffe, die meisten sind immun gegen diese Bestechungsversuche. Ich bin mir sicher, dass es in der Branche, wie in jeder Branche, schwarze Schafe gibt. Also wenn das jemand macht, dann ist es auch mangelnder Respekt vom Leser. Ob die Publisher mir ein Auto angeboten haben? Nee. Noch nie. Ob die mir Geld angeboten haben? Nein.
Solche Artikel sind nicht nur für den Spieler nachteilig, sondern auch für den Autor.
Die Leute, die gesagt haben, super, 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 die haben mich nicht vorangebracht. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Kochen. Ich habe hier 100 Leute. Alle 100 werden nicht sagen, das Essen ist perfekt. Aber ich muss es schaffen, dass ich so viele wie möglich erreiche mit meiner Kunst. Ja. Nicht, dass ich es so mache, dass denen dann passt. Ich möchte es für mich. Ich höre mir immer Kritik an. Und wenn der sagt, das gefällt ihm nicht, dann höre ich mir das an und dann sehe ich das aus seinen Augen. Und wenn ich dann trotzdem noch einer anderen Meinung bin, dann sage ich, okay, aber ich lasse es so, weil es mir so gefällt.
Also kann selbst eine schlechte Kritik konstruktiver sein als eine gekaufte gute. Noch Fragen? Ja? Na dann noch ein paar Antworten.
Eine konkrete Zielsetzung.
Hey, wie findest du das? Du kriegst nur das goldene Shadow Beast, weil der Drache ist zu teuer.
Aber ich lasse es so, weil es mir so gefällt.
Das ist die einfachste Form der Geschichte.
Es spielt sich ja jetzt doch ganz anders und ist langweilig.
Dann ist das der letzte Scheiß.
Es gibt ein journalistisches Gewissen.
Oder ist das das Arschloch?
Atmosphäre erschaffen.
Das ist immer die rote Mohrrübe.
Das ist die Hauptmotivation.
Der Esel bewegt sich nur, wenn die Mohrrübe da ist.
Du kannst nicht stringent erzählen.
Entdecke in den Staubkörnern ein Universum.
Wenn er nichts will, dann ist er unspannend, dann ist das kein guter Dialog.
Weil da kriegst du ja die Krise.
Eine Mischung aus redaktioneller Erfahrung und Malen nach Zahlen.
So, die dumme Sau muss tot.